Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Dieser Podcast der Leuphana Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? Ich bin Helena und gemeinsam mit meinem Kollegen Daniel versuche ich in verschiedensten Gesprächen mit Alumni der Leuphana Antworten auf diese Frage zu finden. In unserer heutigen Folge ist Felix Lemke hier bei mir im Studio zu Gast. Felix hat 2021 sein Studium der Bildungswissenschaften mit dem Master of Education abgeschlossen. Mittlerweile ist er die Referatsleitung für Bund-Länder-Angelegenheiten und Controlling der Landesbetriebe in der Behörde für Schule und Berufsbildung in Hamburg. Ich freue mich sehr, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Felix.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Ich bin super gespannt auf das Gespräch. Ich glaube, da werden ein paar interessante Aspekte rauskommen für euch da draußen, die hier zuhören. Und ich würde natürlich gern mit einem kleinen Einstieg fragen. Und zwar habe ich mich natürlich gefragt, als du angefangen hast zu studieren, hättest du dich 10 Jahre später im Klassenzimmer oder in deiner jetzigen Situation gesehen?
Spannende Frage. Ich würde mal sagen, im Klassenzimmer. Das ist ja eigentlich auch die Motivation, sich für Grundschullehramt zu entscheiden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den Plan hatte, das mein Leben lang zu machen. Aber es wäre erstmal das Ziel und der Plan, Grundschullehramt zu studieren und dann möglichst schnell in die Schule zu kommen.
Ja, super spannend. Dann schauen wir uns jetzt mal an, warum es nicht so gekommen ist und was da alles passiert ist in der Zeit. Du hast dich ja schlussendlich eben für diesen Job entschieden und somit gegen das klassische LehrerInnen-Dasein. Wie ist das gekommen? Was ist da passiert?
Ja, ich glaube, man sucht ja manchmal so große, entscheidende Ereignisse, die so einen großen Umbruch hervorgerufen haben und ein großes Umdenken. Das war bei mir eigentlich nicht so. Es war eher so eine permanente Anpassung, würde ich es mal nennen. Also ich habe mit Grundschullehramt angefangen, Fächer Mathe und Sachunterricht, habe dann irgendwann gemerkt, Sachunterricht, weiß ich nicht. Und Grundschule, die sind dann doch ganz schön klein. Also man hat ja dann auch während des Studiums Praktika und merkt so, mit denen, vielleicht ist es doch nicht die richtige Zielgruppe. Und habe dann im Studium nachjustiert auf die Sekundarstufe 1, habe dann Sachunterricht rausgeschmissen, Politik hinzugenommen. Weil ich dachte so, das ist es jetzt. Da kann man mit denen spannende Diskussionen führen und darauf habe ich Bock. Und dann kam eben auch irgendwann so ein bisschen so die Frage, Schule insgesamt vielleicht auch nicht so meins, die Art der Tätigkeit, vor der Klasse stehen, war auch politisch interessiert, habe mich auch gefragt, wie kann man sozusagen auch noch auf anderen Ebenen im Bildungssystem wirken. Und dann war es letztendlich Zufall, dass die Leuphana nochmal Werbung gemacht hat für den Studiengang Bildungswissenschaften, weil der ausgelaufen ist. Den kann man so jetzt da nicht mehr studieren. Und dann dachte ich, super, das könnte ich doch versuchen und habe den dann sozusagen parallel hinzugenommen. Also das ging hier in Lüneburg wirklich super. Ich konnte sozusagen 2 Masterstudiengänge machen, konnte mir einige Module anrechnen lassen und habe dann einfach gedacht, gut, damit stelle ich mich breiter auf und guck mal, was kommt. Vielleicht interessiert mich die Forschung. Und so bin ich dann sozusagen Schritt für Schritt, habe ich mich von der Schulpraxis vielleicht ein bisschen wegentwickelt.
Ja, super spannend, vor allem, weil man ja diese lange Zeit erstmal hat, wo man dann diese Entwicklung hat. Und gerade wenn jetzt Menschen zuhören da draußen, die vielleicht gerade am Anfang dieser ersten Überlegung steht, was sie denn überhaupt machen wollen, dann sehen sie jetzt vielleicht auch, dass es ganz, ganz viele Entwicklungen gibt in der Zeit, in der man sich für diesen Weg entscheidet. Und da sprechen wir ja später noch einmal ganz in Ruhe drüber. Lass uns doch dann erstmal auf deine jetzige Arbeitsrealität blicken. Also du arbeitest als Referatsleitung für Bund-Länder-Angelegenheiten und Controlling für Landesbetriebe in der Behörde für Schule und Berufsbildung in Hamburg.
Super sexy und knapper Titel.
Absolut. Auch gar nicht schwer, das so nochmal vorzulesen. Was sind da deine konkreten Aufgaben? Woran arbeitest du und was macht die Schulbehörde überhaupt?
Genau, vielleicht fange ich damit an. Schulbehörde in Hamburg ist im Grunde genommen das Bildungsministerium für das Bundesland Hamburg. Wir haben ja die Bildungshoheit der Länder oder Kultushoheit der Länder. Das heißt, die ganzen ministeriellen Aufgaben fallen da rein. Bedeutet, neue Bildungspläne entwickeln, sie ausrollen, das ganze Lehrpersonal einstellen, das Schulgesetz ausformulieren, aktualisieren und erweitern. Also sozusagen diese ganzen hoheitlichen Kompetenzen. Und dann haben sie sozusagen in Hamburg als Einheitsgemeinde auch noch die Schulträgerschaft. Also alles, was in den anderen Ländern in Niedersachsen die Kommunen machen, macht sozusagen diese Schulbehörde mit. Also sie ist für den Schulbau verantwortlich, dass die Toilette heil ist. Also man hat in Hamburg so die ganze Bandbreite von sozusagen sehr abstrakt übergeordneten Aufgaben bis hin zu wirklich der kaputten Klingel an der Schule. Behörde ist da vielleicht immer so ein bisschen irreführend und auch nicht besonders sexy. Und meine Aufgabe, genau, ich arbeite in der Präsidialabteilung. Das ist so ein bisschen so die übergeordnete Abteilung, die so ein bisschen die Kommunikation nach außen, also alles, was in die Behörde reingeht und von der Behörde wieder rausgeht, steuert, leite ich das Referat. Wir haben im Grunde genommen zwei große Kernaufträge. Das eine ist das Thema Bund-Länder-Angelegenheiten. Das bedeutet alles, was in der Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern passiert oder auch mit dem Bund. Da fällt einem zunächst die Kultusministerkonferenz ein. Das ist auch so die Hauptbeschäftigung in dem Bereich. Das heißt, wir haben viermal im Jahr die Sitzung der Kultusminister. Das ist bei uns die Senatorin, die daran teilnimmt. Und solche Sitzungen müssen natürlich vorbereitet werden. Das heißt, wir bekommen die vorbereitenden Unterlagen. Wir holen uns Stellungnahmen ein aus dem Fachbereich, bewerten die so ein bisschen, haben Vorbesprechungen, begleiten die Senatoren zu den Terminen und machen ein bisschen die Nachbereitung. Und das Gleiche machen wir auch noch mit ein paar anderen Gremien, die dann aber der Staatsrat, sozusagen die zweite Behördenleitung, die in den meisten anderen Ländern Staatssekretär heißt, um es noch ein bisschen komplizierter zu machen. Das heißt, auch den begleiten wir und bereiten ihn vor, sorgen letztendlich dafür, dass die in den Sitzungen gute Entscheidungen treffen können. Vielleicht kann man so zusammenbinden. Und der zweite Part, Controlling der Landesbetriebe, ist letztendlich so eine Art Fachaufsicht, die wir über drei Institutionen haben. Das ist zum einen die Hamburger Volkshochschule, das Hamburger Institut für berufliche Bildung und die Berufliche Hochschule Hamburg. Das sind so drei Institutionen, die innerhalb der Behörde für Schule und Berufsbildung angedockt sind. Und wir sind so ein bisschen die Schnittstelle in die Behörde. Da gibt es Steuerungsinstrumente, haben Halbjahresgespräche, entwickeln Ziel- und Leistungsvereinbarungen. Da können wir auch bei Bedarf nochmal drüber gucken und versuchen da letztendlich auch zu gucken, dass sie sich in die strategisch in die Richtung entwickeln, in die sie sich auch entwickeln wollen und sollen. Also viele andere kleine Sachen, aber das sind so die zwei Hauptpunkte, die nicht so viel miteinander zu tun haben. Das ist auch manchmal auch alles einfach historisch irgendwie gewachsen. Das kann man hinterfragen, muss man aber nicht. Aber dadurch ist es eigentlich sehr abwechslungsreich, weil man sozusagen viel überregional unterwegs ist, geht auch mit Dienstreisetätigkeiten und so einher und auf der anderen Seite aber auch ganz konkret mitbekommt, was in Hamburg passiert und wie sich so die Landesbetriebe auch entwickeln.
Ja, das hört sich ultra spannend an, halt einfach, weil man diese besondere Rolle vielleicht auch noch hat mit Hamburg und halt den Bundesländern, die Zusammenarbeit. Was sind da dann deine konkreten Aufgaben und wie sieht so ein Arbeitstag bei dir aus?
Ja, ich muss sagen, das ist so eine Frage, auch wenn ich das im Freundeskreis versuche darzustellen, dann komme ich mir mal so ein bisschen blöd vor. Ich versuch's mal, ich habe vorher drüber nachgedacht. Also die Wochen sind an sich relativ abwechslungsreich. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, was ansteht. Wir sind schon durch den Terminkalender und durch die Termine vom Staatsrat oder von der Senatorin auch so ein bisschen gesteuert. Das heißt, wenn jetzt die nächste Sitzung der Kultusministerkonferenz ansteht, dann kommen drei Wochen vorher die Tagesordnung und dann fängt man an zu gucken, okay, was sind das für Themen? Haben wir davon schon mal gehört? Wer könnte im Haus dafür zuständig sein? Kommen die Beratungsvorlagen, da brauchen wir eine Stellungnahme, die müssen wir abfordern, die kommt irgendwann. Wir machen ein Vorbereitungsdokument, haben Vorbesprechungen, holen uns Infos rein und dann ist letztendlich irgendwann die Fahrt, meistens nach Berlin, die Sitzungstage, zwei Tage und dann geht's wieder zurück. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen die Halbjahresgespräche mit den Landesbetrieben. Das heißt, da gibt es letztendlich Vorbesprechungen. Dann gibt es die Termine mit dem Staatsrat. Die müssen alle vorbereitet werden. Der Staatsrat braucht eine Vorbereitung. Die Unterlagen müssen abgestimmt werden. Also man orientiert sich viel an Terminen tatsächlich. Und ansonsten kommen zwischendurch viele Dinge rein, die schnell bearbeitet werden müssen, die dann, sage ich mal, dafür sorgen, dass der Tag meistens nicht so verläuft, wie man ihn sich morgens vorgestellt hat.
Das kann ich mir vorstellen. Und gerade wenn man das nochmal in dem Kontext sieht, dieser ganzen Verantwortung, die man dann eben auch als Bundesland hat. Wie groß sind eure Teams?
Also unser Referat besteht aktuell aus 2,5 Menschen, perspektivisch aus 3,5 Menschen. Also wir haben jetzt gerade eine Stelle vakant, die wir jetzt planen, zeitnah zu besetzen. Aber das ist sozusagen die Größe von unserem Referat und die ganze Präsidialabteilung, das sind, glaube ich, 8, 9 Menschen. Aber die haben noch einen ganzen anderen Haufen an anderen Aufgaben. Also auch da sind wir relativ autark von dem Kerngeschäft der Präsidialabteilung.
Also ein sehr dynamisches Arbeitsfeld, in dem immer unglaublich viel passiert und auf dem man sich immer auf neue Dinge irgendwie anpassen muss.
Ja, also genau, das kann ich auch spoilern. So, das finde ich das Interessante auch an der Stelle oder an dem Arbeitsumfeld, dass man immer an der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung arbeitet. Also es geht letztendlich immer darum, auch so eine gewisse Übersetzungsarbeit in beide Richtungen zu leisten. Das heißt sozusagen die Anforderung der Senatoren oder des Staatsrates sozusagen auch kommunizieren in die Fachbereiche, damit sie damit was anfangen können und umgekehrt die Informationen, die aus den Fachbereichen kommen, sei es eine Stellung, zu irgendeinem Top, der verhandelt wird, auch mit so einer kritischen politischen Brille auch zu lesen und zu gucken, sind da irgendwelche Zinken drin, wo müssen wir sozusagen nochmal drauf achten, was muss vielleicht auch nochmal aus so einer politischen Brille heraus hinterfragt werden. Und das ist, glaube ich, nichts, was man am Anfang irgendwie kann, sondern das muss man so ein bisschen lernen und auch im Doing mit der Behördenleitung sozusagen auch so ein bisschen entwickelt. Und dadurch ist das Ganze auch sehr abwechslungsreich.
Ja, spannend. Ich habe gerade direkt gedacht, du hast jetzt von 2 Faktoren gesprochen. Wie schafft man den direkten Bezug denn zu Bildungseinrichtungen in dem Fall? Also die, mit denen ihr euch die ganze Zeit beschäftigt. Wie koordiniert man Schule und wie koordiniert man Bildungseinrichtungen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich kann es ja nur für Hamburg sagen. Da im Grunde genommen hat man, glaube ich, dadurch, dass es dann doch eine überschaubare Anzahl an Schulen ist und eine direkte Zuständigkeit, einen sehr engen Draht. Das heißt, die Schulaufsichten, die es gibt und die dann immer eine bestimmte Anzahl an Schulen betreuen, die stehen im regelmäßigen Austausch mit den Schulen. Es gibt mit den Schulleitungen regelmäßig auch Gesprächsrunden, auch mit der Senatorin. Also auch die hat alle paar Wochen Gesprächsrunden mit den Schulleitungen und ist auf Veranstaltungen. Ich glaube, da ist es relativ schnell so eine Atmosphäre so, man kennt sich. Mhm. Also
durch die Größe auch einfach.
Ja, es ist, glaube ich, ein Vorteil von der Größe und von der direkten Zuständigkeit, dass man relativ nah an der schulischen Praxis ist. Also ist natürlich immer der Kritikpunkt, keine Ahnung, bei Bildungsplänen oder so, die sind so abgehoben und die wissen auch gar nicht, was in der schulischen Realität abgeht. Und ganz ehrlich, zum Teil mag es stimmen, aber so wie ich es jetzt erlebe in Hamburg, ist man dann doch auch relativ intensiv im Gespräch. Und dann kann es natürlich trotzdem sein, dass man anderer Meinung ist. Das ist, glaube ich, total klar. Aber ich glaube trotzdem, dass man dann relativ guten Eindruck hat und auch sozusagen auch die Senatorin einen direkten Eindruck hat, was in Schule abgeht. Und was da vielleicht jetzt auch noch ein spezieller Sonderfall oder auch nicht selbstverständlich ist, dass ja beide selber aus Schule kommen. Also im Grunde genommen wissen sie auch, wovon man redet. Und das ist, also wenn ich das sagen darf, im überregionalen Kontext auch nicht selbstverständlich. Ne? Da sitzen Juristen, da sitzen Verwaltungsexperten, die vorher, weiß ich nicht, womit die sich beschäftigt haben. Und jetzt sind sie auf einmal für Schule zuständig. Und die gucken natürlich mit einer anderen Steuerungslogik auf Schule als Lehrer, die das selber in der Praxis auch erlebt haben.
Würdest du sagen, dass dir das in der Vergangenheit geholfen hat, diesen Blick immer wieder eingenommen zu haben bei der Arbeit, die du heute machst?
Ich glaube schon. Ich muss dazu sagen, ich habe so im Alltag nichts mehr mit Pädagogik am Hut. Also sozusagen alles, was man, weiß ich nicht, Mathe-Didaktik mal hatte und so, das kommt jetzt nicht alltäglich zum Einsatz. Aber trotzdem habe ich ein Gefühl zumindest oder bilde mir ein, zu wissen, wie Studierende des Lehramts drauf gucken, wie auch Referendare drauf gucken, wie Lehrer vielleicht auch so ein bisschen Schule erleben, weil man natürlich auch im Freundeskreis Lehrer hat. Und ich glaube, es hat mir doch am Anfang das deutlich leichter gemacht, mich so in die Themen reinzuarbeiten. Also keine Ahnung, es geht da noch viel um irgendwelche Bildungsvergleichsstudien. Das ist alles sehr abstrakt. Es geht auch viel immer um Stellen, um Geld, um natürlich auch um solche Dinge, aber trotzdem kann man immer wieder den Rückbezug zur Praxis herstellen. Also ich glaube, da hat mir mein Lehramtsstudium auf jeden Fall geholfen.
Gibt es denn gerade in diesem super dynamischen Feld, weil natürlich Schule auch was ist, was gesellschaftspolitisch jeden irgendwie betrifft in seinem Leben, was auch bedeutet, dass alle Menschen irgendwie so eine Art emotionale Bindung dazu haben, gibt es da Projekte oder Aktionen, die dir einfallen in deinem Umfeld, wo du dachtest, boah, das ist interessant, da transformiert sich gerade was?
Also ich finde insgesamt, dass da viel passiert, jetzt auch im Umgang mit Schule und der Steuerung von Schule, wo man einfach auch abstrakt von außen drauf guckt und sich denkt, ah, das ergibt ja total viel Sinn. Also ein Beispiel ist so die selbstverantwortete Schule, heißt es in Hamburg immer. Das heißt, die Schulen haben relativ viel Gestaltungsspielraum. Die bekommen letztendlich, bildlich gesprochen, ein Budget zugeschoben. Also die Behörde sagt, okay, mit den und den Schülern hast du so und so ein Budget und dann kann die Schule gucken, okay, davon stelle ich selber Personal ein. Und das ist so in anderen Ländern, so was ich jetzt zumindest gehört habe, da erfährt die Schulleitung dann, gut, da ist eine Stelle, da muss sie hoffen, dass sie irgendwann jemanden bekommt und bekommt irgendjemanden zugewiesen und dann ist da die Person. Und ob es zwischenmenschlich passt, ob es irgendwie vibet, so, da hat dann die Schulleitung auch keinen Einfluss drauf. Und hier haben sie wirklich einen großen Gestaltungsspielraum und das sorgt auch dafür, dass die Schulen kreativ werden. Also sozusagen das Werben auch um Lehrkräfte, wie präsentieren wir uns und was für Menschen brauchen wir im Team. Und sie können das Geld aber auch nutzen, um andere Dinge zu machen. Also sie können auch befristete Leute reinholen, sie können auch irgendwie Projekte machen. Also insgesamt haben die einen höheren Gestaltungsspielraum als in anderen Ländern. Und da denke ich mir, das ist total klug. Und ich glaube, durch die direkte Verantwortung und Zusammenarbeit entstehen auch sehr systemische und strukturell wirkende Maßnahmen. Also ich habe es jetzt mitbekommen bei Startchancen letztendlich, bei dem großen Bund-Länder-Forum, was jetzt ausverhandelt wurde und seit dem Sommer ins Rollen gekommen ist. Da ist es, glaube ich, in vielen Ländern die Frage sozusagen, wir müssen eine Förderrichtlinie schreiben und dann können sich die Schulen oder die Träger darauf bewerben, Gelder abrufen und was sie damit machen, das müssen sie dann berichten und das berichten wir dann so. Und da hat man dann doch in Hamburg versucht, da einen sehr systemischen Ansatz zu fahren und auch sozusagen auf die nachhaltige Wirksamkeit letztendlich zu schauen. Und das führt dazu, dass vielleicht das jetzt nicht direkt so ersichtlich ist oder man sagt, ja, jetzt hat es doch angefangen, wo sind denn jetzt die vier Maßnahmen, die ihr jetzt aus dem Ärmel schüttelt und die Schulen jetzt alle machen, sondern man versucht, das sehr systemisch anzugehen und insgesamt hat Hamburg eine lange Tradition, auf Daten zu gucken und letztendlich auch so eine datengestützte Schule und Unterrichtsentwicklung zu fahren. Und das sind alles so Aspekte, wo ich mir denke, irgendwie ergibt es total Sinn und das macht Spaß, in so einem Kontext dann auch zu arbeiten.
Ja, das glaube ich. Gerade weil man das vielleicht auch schnell im Gespräch mit anderen oder auch in der Entwicklung mit anderen das Gefühl hat, dass sich Dinge bewegen. Würdest du davon ausgehen, dass das, was du machst, eine gesellschaftliche Verantwortung hat und spürst du die, während du arbeitest?
Puh.
Also jetzt, du musst jetzt nicht selber sagen, dass du den verantwortungsvollsten Job hast, den man sich vorstellen kann, aber halt so im Kleinen, weil viele natürlich nach Jobs suchen, die ihnen auch was geben, dass sie das Gefühl haben, ich könnte hier den Unterschied machen, auf eine gewisse Art.
Ja, also ich glaube schon. Ich glaube, man muss wirklich gucken, wie möchte ich wirken und wie direkt möchte ich so meinen Impact irgendwie sehen und spüren und erleben. Also Beispiel, ich glaube, als Lehrkraft hat man einen sehr direkten Impact auf die Schülerinnen und Schüler der Klasse, auf die Eltern vielleicht, auf die Menschen im direkten Umfeld. Und bei uns ist es jetzt vielleicht eher abstrakter. Also das sind dann die kleinen Erfolge. Also letztendlich, wenn es darum geht, sage ich jetzt mal sozusagen, wir haben die Sitzung so gut vorbereitet und so vorbesprochen und die Ideen so reingebracht, dass da etwas Gutes entschieden wird. Und dann ist es jetzt nicht, ich stimme nicht ab. Ich entscheide es nicht, aber ich kann dafür sorgen oder ich kann.
Das ist so ein bisschen auf den Weg gebracht.
Man kann versuchen, sozusagen auch mit Vorlagen, die man reinbringt, mit Themen, die wir dann auch federführend vielleicht für andere Länder entwickeln, kann man so Impulse setzen. Und das ist dann nicht immer auf einen Menschen direkt zurückzuführen. Und ich glaube, das ist dann auch illusorisch, gerade so im Berufseinstieg, auf der sozusagen abstrakten Ebene einen ganz direkten Impact auf sich selber zurückführen zu können. Aber man versteht sich als Teil eines Ganzen und in diesem Teil ist man ein Rädchen und hat vielleicht da an der richtigen Stelle gedreht. So. Und da ist es, glaube ich, eine Typfrage. Also manchen reicht das oder die sehen da ihren Nutzen, ziehen sie draus und andere brauchen es viel direkter. Und die sind dann vielleicht als Lehrer oder in einer NGO oder in einem Startup oder so, wo es eine kleine Gruppe gibt, man viel freier ist, sozusagen viel direkter Impulse setzen kann, haben sie eine höhere Selbstwirksamkeit. Aber ich glaube, so das ist eine Selbstwirksamkeit gibt, die ich spüre und die mir Spaß macht, das ist auf jeden Fall so.
Das ist richtig schön. Ich glaube, das wünschen sich nämlich sehr, sehr viele, dass sie das in irgendeiner Form behaupten können. Gibt es an Projekten, dass du gerade besonders viel Hoffnung steckst?
Ja, an die, noch so ein schöner Name, die Strukturkommission 2 der Kultusministerkonferenz. Ein Reformprozess, den man, glaube ich, so vor rund 2 Jahren gestartet hat, mit dem übergeordneten Ziel, die KMK, die, so hörte ich, manchmal auch als ein bisschen starr und antiquiert wahrgenommen wird, agiler aufzustellen, politischer aufzustellen und letztendlich schneller zu besseren Entscheidungen zu kommen, so übergeordnetes Ziel. Und da ist Hamburg 1 von 2 Co-Vorsitzländern. Also wir sind da ganz maßgeblich dabei, letztendlich diesen Reformprozess zu strukturieren und jetzt auch so ein bisschen die Ergebnisse zusammenzubinden. Und da ist ein erster Schritt im Sommer getroffen worden und jetzt im Dezember auf den Sitzungen, da werden weitere Beschlüsse gefasst, auf die wir jetzt schon sehr intensiv hinarbeiten. Und ich habe die Hoffnung, dass da Beschlüsse gefasst werden, ungefähr in der Art, wie wir sie jetzt uns erdacht haben und die dann auch eine Wirkung haben. Und das wird jetzt nicht gleich, keine Ahnung, den Bildungsföderalismus verändern. Aber es wird die Zusammenarbeit vielleicht in der KMK verändern und damit vielleicht auch die Wirksamkeit.
Ja, super spannend. Kannst du da konkrete Beispiele geben, dass man sich das vorstellen kann, worum es da geht in irgendeiner Form?
Ja, also erster Schritt war jetzt im Sommer, dass sich die KMK enthält im Grunde genommen 3 Ressorts, Kultur, Bildung, Wissenschaft. Es waren früher halt die klassischen Kultusministerien, die in den wenigsten Ländern noch alle in einem Haus sind. Und die haben bislang ganz banal immer zusammengetagt. Und das hat dazu geführt, dass Bildung 98 Tagesordnungspunkte hatte, Wissenschaft 2 und Kultur 0,5 so ungefähr. Und im Sommer hat man sich eben entschieden, daraus 3 getrennte Fachministerkonferenzen zu machen unter dem Dach der KMK. Das heißt, es gibt weiterhin eine gemeinsame Jahrestagung, es gibt eine gemeinsame Infrastruktur, die man nutzt. Man hat Schnittstellen, wo man auch inhaltlich letztendlich zusammenarbeitet. Aber erstmal haben wir 3 Bereiche, die auch ihre innere Verfasstheit selber ausgestalten. Da haben wir sozusagen so eine Rahmenstruktur beschlossen im Sommer und jetzt geht es so ein bisschen darum, wie die innere Verfasstheit ist, also der Bildungsministerkonferenz. Wie ist die Gremienarchitektur? Das ist ja auch manchmal alles gar nicht so leicht nachzuvollziehen und man muss gucken, wo letztendlich müssen wir und wie aufstellen, damit diese ganzen Themen, also keine Ahnung, Überarbeitung der Bildungspläne oder so, das sind ja Riesenprojekte, die irgendwie auch gesteuert werden müssen und wo es immer letztendlich eine Fachlichkeit gibt und es gibt auch einen politischen Blick darauf und das muss alles irgendwie ineinander greifen, damit man auch zügig sozusagen zu solchen Themen kommt und man auch Raum hat für politische Diskussionen. Wen das interessiert, der Bildungsjournalist Viada, Jan-Martin Viada, glaube ich, heißt er, ist immer sehr gut informiert, also auf seinem Blog kann man da auf jeden Fall gut mitlesen.
Ja, das hört sich spannend an, wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, so 5 Jahre, 10 Jahre, ich weiß nicht, was da realistisch ist, aber gibt es da bestimmte Dinge, von denen du dir heute wünschst, dass die in ein paar Jahren anders laufen? Und du daran mitarbeiten kannst, da was bewegen zu können?
Schwierige Frage. So ganz direkt nicht, ehrlicherweise. Also so im Kleinen vielleicht, aber ich finde, so insgesamt bin ich noch dabei, so die Komplexität von Themen auch zu verstehen.
Ja, und
gerade sowas wie der Bildungsföderalismus oder so. Die Ideen, die es sozusagen gibt, auch die Hoffnung auf eine einfache Lösung, da versteht man dann doch, was die Herausforderungen dabei sind. Und ich glaube, es ist immer ein Prozess aus Tippelschritten. So. Und wenn man das Gefühl hat, dass die Richtung stimmt, und ich würde sagen, so für Hamburg kann ich ja jetzt persönlich sagen, kann ich mich damit identifizieren, dann bin ich eher gespannt, in welche Richtung es geht, ohne dass ich jetzt die drei Themen benennen könnte, wo ich sage, boah, das geht gar nicht und das muss ich ändern.
Nee, sehr fair. Gerade deshalb würde ich auch noch mal gerne so auf den Berufseinstieg schauen, weil es natürlich super, super interessant ist zu wissen, wie sich dieser Weg auch für dich persönlich entwickelt hat. Mhm. Weil wenn man dir jetzt zuhört, hat man schon den Eindruck, dass du sehr viele Dinge sehr stark durchschaust und mitbestimmen kannst und mitarbeiten kannst an Dingen. Aber gerade wenn man aus der Uni kommt und dann anfängt, an so einer Behörde anzufangen, an so einer Behörde zu arbeiten, was hat sich da für dich entwickelt? Wie war der Anfang und wie würdest du sagen, nimmst du deine Arbeit jetzt wahr?
Genau, also vielleicht ganz kurz so dieser Sprung sozusagen von der Uni in die Arbeitswelt. Da habe ich noch einen kleinen Zwischenschritt eingelegt. So, ich hatte während des Studiums als studentische Hilfskraft in einem Forschungsprojekt gearbeitet und dann hat es sich so ergeben, dass zum Ende meines Studiums beziehungsweise leicht überlappend da eine Stelle als Elternzeitvertretung frei wurde und ich dann sozusagen ein Jahr lang in Vertretung in diesem Forschungsprojekt mitgearbeitet habe hier an der Uni bei Frau Friedrichs-Liesenkötter, die glaube ich auch immer noch an der Leuphana ist. Liebe Grüße. Und das war schon mal so ein erster Schritt in sozusagen das Berufsleben. Auch wenn es ein sehr weicher Schritt ist sozusagen. Du bleibst in deinem Umfeld, du bleibst an der Uni, gehst weiter in die Mensa. Das ist alles sozusagen ein Übergang. Aber
Schleicht sich so aus vielleicht.
Es schleicht sich aus. Alle anderen ziehen irgendwie weg und du bleibst dann noch da. Aber ich glaube, der Sprung sozusagen von da in einen anderen Beruf war leichter als vom Studium in eine andere Organisation. Also auch da Nebenjobs während des Studiums und so. Ich glaube, das hilft alles, um Erfahrung zu haben und sozusagen auf einer anderen Ebene dann zu springen. Und dann, ehrlicherweise, ist es auch immer eine Timing-Geschichte. Ne? Also man kann irgendwie so gut sein, wie man will. Wenn die Stellen, auf die man schielt, dann nicht ausgeschrieben sind, dann kann man auch nichts machen. Und bei mir war es dann so, dass eben zum Ende dieses Jahres, ich hatte über verschiedene andere Dinge nachgedacht, aber habe eben auch immer mal geschaut, so nach Stellen, gedacht, so ein Bildungsministerium wäre interessant, habe viel natürlich dann in Niedersachsen erstmal geguckt, die stellen leider überwiegend nur fertige Lehrkräfte ein. Das war für mich dann keine Option und dann kam die Stellenausschreibung da in Hamburg in der Schulbehörde, das war dann auch einfach ein glückliches Timing, muss man so sagen. Bewerbungsprozedere habe ich dann überstanden und so, dass ich dann da anfangen konnte und ich glaube, dann war es schon eine Umstellung, weil das sozusagen ja für mich dann auch so der richtige Einstieg ins Berufsleben war, sage ich jetzt mal. Aber mir ist es insofern leicht gefallen, als dass es ein kleines Team war. Also auch da waren wir im Referat noch nur zu zweit. Ich eine Vorgesetzte hatte, mit der ich super klarkam, also die den Einstieg auch leicht gemacht hat. Und ehrlicherweise sind es ja auch so persönliche Beziehungen, die es dann leicht oder schwer machen können.
Absolut.
Die hat mich da sehr gut reingeholt. Die hat auch mir früh sozusagen auch Verantwortung übertragen. Das heißt, in kleineren Bereichen, wo man sich mal ausprobieren konnte, sodass das eine Zeit war, wo ich, glaube ich, sehr schnell wachsen konnte. Und ich glaube, dass die Stelle tatsächlich vielleicht auch zu meinem Charakter und zu meinen Eigenschaften passte. Also, keine Ahnung, ich lese mich gerne Dinge ein. Ich versuche gerne, Dinge zu durchdringen. Ich bin da dann auch in einer gewissen Weise akribisch so. Und wenn man das nicht ist, dann ist man damit auch vielleicht ein bisschen überfordert. Das heißt, es muss dann auch ein bisschen passen zu den eigenen Vorlieben. Und da hatte ich das Gefühl, das passt. Deswegen ging es da eigentlich sehr schnell, sehr gut und ich habe mich da sehr gut eingelebt.
Das hört sich toll an. Gibt es da bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften, wo du sagen würdest, dass ich die hatte, das hat mir am Anfang vielleicht einiges erleichtert?
Ich glaube schon. Also ich habe ja sozusagen in dem Referat auch direkt angefangen. Das hieß da noch ein bisschen anders, weil wir etwas anderen Aufgabenzuschnitt hatten. Aber sozusagen in dem Arbeitsbereich braucht es auf jeden Fall eine schnelle Auffassungsgabe. Ich bilde mir ein, dass ich sie habe, deswegen sonst ohne jetzt, genau. Das heißt, man hat einfach eine breite Range an Themen, mit denen man da konfrontiert ist. Und du hast nicht die Zeit, dich im Detail durch alle Papiere zu wälzen und letztendlich da eine Hausarbeit draus zu machen, sondern du musst schon schnell durchdringen, worum geht es, was sind irgendwie so die Kernaussagen. Und das würde ich sagen, ist wichtig. Eine gewisse sprachlicher Ausdruck ist wichtig. Also es ist letztendlich viel auch das geschriebene Wort. Also wir fassen auch zusammen, wir schreiben Vermerke für die Behördenleitung so. Das heißt, wir müssen auch in der Lage sein, Themen dann auf den Punkt zu bringen und sie auch sprachlich so auf den Punkt zu bringen, weil Zeit ist immer knapp. Letztendlich sowohl bei der Senatorin als auch beim Staatsrat. Du musst also, wenn du die Gelegenheit hast, mit denen über irgendwas zu sprechen, musst du die Themen auf den Punkt bringen, um dann auch eine Entscheidung zu bekommen. Und dann ist es auf jeden Fall eine gewisse Flexibilität. Also ich hatte ja schon gesagt, wir sind so ein bisschen von Terminen dann auch abhängig, aber da kommen auch Aufgaben rein, mit denen man nicht geplant hat. Da kommen Termine rein, mit denen man nicht geplant hat. Da gibt es Termine zu Randzeiten, die dann einen Tag vorher irgendwie reinkommen. Also es braucht dann eine gewisse Flexibilität und so jetzt in dem Bereich auch eine Einsatzbereitschaft, sage ich mal. So. Und wenn man die hat und da Spaß dran hat, dann kann das richtig gut klappen. Aber es ist jetzt nicht der geregelte Tagesablauf, den man sich vielleicht wünscht, wenn man sagt, ich möchte jetzt so einen 9-to-5-Job und will sozusagen am Montag wissen, was ich Donnerstag machen muss und kann das abarbeiten und dann ist gut. Das wird man da nicht haben.
Gibt es Dinge, die dich am Anfang überrascht haben?
Ich glaube, das ist so der Einstieg in so eine Behördenwelt, die ihre eigenen Abkürzungen und ihre eigenen Logiken haben. Also es ist einfach ein hierarchisches System. Und ich glaube, das hat auch seine Vorzüge. Also ich glaube, ohne funktioniert es so in der Form auch nicht. Vielleicht würde es irgendwie anders funktionieren, aber sozusagen im Doing hat es sich so entwickelt. Das heißt, es gibt ganz klare Hierarchiestufen. Es gibt Organigramme, die man am Anfang studiert. Es gibt Leitzeichen. Das heißt, man fängt an, sich mit seinem eigenen Leitzeichen zu identifizieren.
Was ist ein Leitzeichen?
Mein Leitzeichen ist im Grunde genommen, wie soll man es beschreiben? Also mein Leitzeichen ist PA3. Das klingt jetzt so nach Star Wars, aber es bedeutet im Grunde genommen Präsidialabteilung. Das heißt, ich weiß gleich, in welcher Abteilung. Und Referat 3 ist letztendlich PA3. Ist das Referat, in dem ich arbeite. Und die Kollegin, die dann bei mir arbeitet, wäre dann PA 31 zum Beispiel und PA 32 und so geht es dann weiter. Das heißt, personenunabhängig weiß ich immer, wo das Thema zum Beispiel liegt.
Ah, okay.
Es gibt dann das Amt Verwaltung, das heißt, die fangen alle mit einem V an, das Leitzeichen. Es gibt das Amt Bildung, die fangen alle mit einem B an. Und ich weiß dann direkt, okay, ist das jetzt irgendwie ein Finanzthema? Okay, V, okay, da Haushalt, okay, dann ist es die und dann schreibe ich die an. Dann weiß man sozusagen, wie viele Ebenen gibt es drüber, ne? Die Hühnerleiter, die berühmte. Also es hat so eine eigene Systematik, die, glaube ich, auf den ersten Blick wahnsinnig weird wirkt, aber irgendwo ist es auch, du kannst halt in dem großen Laden nicht nur über Namen arbeiten, weil irgendwie ist der Name weg und dann weißt du gar nicht mehr, wer der neue Name ist und so ist sozusagen eher die Stelle gemeint als die Person so und das macht es dann in der Eile auch übersichtlicher, aber das ist auf jeden Fall so ein Faktor, wo man am Anfang denkt, was ist denn das hier oder überhaupt, was ist ein Vermerk? Wen muss ich einbinden, wenn ich an die Person ran möchte, über wen muss ich da gehen? Gehe ich direkt auf die Person zu oder muss ich sozusagen die Abteilungsleitung einbinden? Und das sind alles so Geflogenheiten, die man lernen muss, wo man am Anfang vielleicht auch manchen auf die Füße tritt, weil man das aus Unbedarftheit nicht gemacht hat. Aber vieles hat Ordnung und hat System. Und das kann man bei manchen Dingen hinterfragen. Und bei manchen Dingen denkt man, okay, das verstehe ich, das ergibt irgendwo Sinn.
Das hört sich jetzt ein bisschen beruhigend an eigentlich, gerade wenn man einsteigt. Standest du dem am Anfang furchtlos gegenüber oder gab es auch Momente, wo du dachtest, oh, jetzt ist das irgendwie, fühle ich mich ein bisschen unwohl oder da habe ich ein bisschen Angst vor oder das ist eine Art, ja, Rückschlag ist ein großes Wort, aber so kleinere Niederlagen am Anfang, gab es die? Wie bist du mit denen umgegangen?
Also ich glaube, ich hatte natürlich sehr großen Respekt und auch Schiss, glaube ich. Also auch so beim Bewerbungsgespräch. Ich musste da auch so eine Aufgabe machen. Das war auch, glaube ich, mit das erste Mal, dass ich sowas machen musste. Das ist natürlich dann auch eine ganz besondere Stresssituation. Und ansonsten, klar, irgendwie macht man da alles zum ersten Mal. Und so die erste E-Mail, die man an den großen Verteiler schickt. Der erste Termin beim Staatsrat oder bei der Senatorin, wo man dann so sitzt und denkt, oh Gott, kein falsches Wort. Wie reagieren die auf mich? Wie verhalte ich mich hier? Darf ich überhaupt sprechen? Das sind alles so Dinge, die ja man am Anfang doch den Schweiß ins Gesicht treiben. Aber ich bin da eigentlich ganz gut durchgerutscht, würde ich sagen. Keine großen Eskapaden, keine großen Affronts, die ich mir geleistet habe. Aber es ist dann immer interessant, auch wenn wir dann eine neue Kollegin haben und die zum ersten Mal mitnehmen in so einen Termin und sozusagen du merkst die Anspannung und denkst, ah ja, das war bei mir auch so. Und das erste Mal irgendwie dann in die Etage sozusagen gehen und denkst, oh Gott, was erwartet mich hier? Aber das sind alles auch nur Menschen und Fehler passieren und ich habe es nicht erlebt, dass damit nicht konstruktiv umgegangen wurde. Also eigentlich habe ich da auch eine positive Fehlerkultur erlebt. Und das gibt einem auch die Sicherheit, auch Dinge letztendlich auszuprobieren oder einfach mal zu sagen und sich da auch einzubringen. Das mag manche überraschen, aber so ist es tatsächlich.
Ja, ich glaube, das ist extrem wertvoll, gerade am Anfang dieses Gefühl zu haben und sich dann auch weiterentwickeln zu können, weil man sich eben gut fühlt und weiß, es ist jetzt ein Schritt nach dem anderen und irgendwann verstehe ich das große Bild. Was begeistert dich am meisten an dem, was du tust?
Also ich glaube, bei mir ist es das Thema. Also ich habe mich irgendwann für Bildung entschieden und hatte so dieses Gefühl von, das ist doch der Schlüssel für alles irgendwie und bin letztendlich dem Thema treu geblieben und denke nach wie vor, das ist wahnsinnig wichtig und wir können da noch wahnsinnig viel besser machen und mit Blick auf all die Krisen und all die Entwicklungen auch in unserer Gesellschaft kommen wir nicht umhin, diese Gelegenheit zu nutzen, dass alle Menschen an einem Ort zusammenkommen und letztendlich auch miteinander lernen und aneinander lernen können. Also es ist eine inhaltliche Motivation. Ich habe das Gefühl, dass ich auch einen Impact habe. Also ne, haben wir vorhin drüber gesprochen, letztendlich wie groß, messbar und was auch immer. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich da Impulse setzen kann, dass ich mich einbringen kann und dass ich irgendwie auch dazu beitrage, dass es in eine gute Richtung geht. Und ich würde sagen, es matcht mit meinen Fähigkeiten oder mit meinen Fertigkeiten. Das heißt, das sind auch Dinge, die mir Spaß machen. Also ne, so ich schreibe auch gerne, ich lese gerne, analysiere die Dinge gerne, durchdenke sie gerne. Stehe jetzt gar nicht so gerne auf einer Bühne und im Rampenlicht. Das mag einen verwundern, weil ich mal Lehramt studiert habe. Aber
und jetzt im Podcast sprichst.
War ein Entwicklungsprozess, dass ich da dann doch auch gar kein Problem habe, auch in zweiter Reihe zu sitzen und unterstützend zu wirken. Also das sind auf jeden Fall Dinge, die großen Spaß machen. Und ich habe auch ehrlicherweise das Gefühl, so da gibt es Entwicklungsräume. Also sozusagen, ich habe auch Spaß, an Grenzen zu stoßen und letztendlich zu gucken, ah, was geht noch? Und da in so einem riesen System letztendlich, also mein Arbeitgeber ist ja nicht die Schulbehörde, sondern letztendlich die Freie und Hansestadt Hamburg. Und da gibt es einfach wahnsinnig viele Entwicklungsmöglichkeiten. Und die hat man vielleicht in einem kleinen Betrieb nicht. In der Schule hast du auch viele Entwicklungsmöglichkeiten, aber vielleicht jetzt nicht so in der Breite, sodass ich mir denke, hey, spricht auch nichts dagegen, irgendwann nochmal in die Wirtschaftsbehörde zu gehen oder irgendwas zu einem ganz anderen Thema zu machen. Das heißt, die Messe ist noch nicht gelesen und da ist noch ganz viel Luft. Und wenn man einfach auch Spaß hat, sich selber zu entwickeln, dann gibt es da viele Möglichkeiten. Kurzer Werbeblock. Wurde jetzt nicht als ein solcher markiert.
Ja, stark. Das hört sich toll an. Dann bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was sich da in Zukunft noch weiterentwickelt und was man so beobachten kann. Und ich glaube, dass das ein sehr starker Einblick war für viele, die vielleicht in dem Bereich sich interessieren oder in dem Bereich gehen möchten. Lass uns mal so ein bisschen zurückgehen, zurück nach Lüneburg und an die Uni, weil ich mich natürlich gefragt habe, du hast so eine unglaublich lange Zeit hier natürlich irgendwie, das hört sich jetzt falsch an. Nein, aber das ist ja auch bei Lehramt so ein bisschen das Ding. Wenn man mit Lehramt startet, dann weiß man in der Regel, dass man für eine bestimmte Zeit, jetzt nicht nur für 3 Jahre, an den Studienort studiert, ja, an dem man studiert, für den man sich letztendlich entscheidet, weil man eben nicht seinen Bachelor macht und dann nochmal den Master in einer anderen Stadt in der Regel, sondern eigentlich in der Stadt seine Entwicklung weitermacht. Und da hat mich natürlich interessiert, warum ist es Lüneburg geworden am Anfang?
Tja, gute Frage. Das war damals so, dass eigentlich hatte ich gar nicht geplant, direkt anzufangen zu studieren. Das heißt, mit meiner damaligen Freundin haben wir uns überlegt, okay, wir wollen eigentlich beide nochmal ins Ausland, getrennt voneinander, aber wir können uns ja schon mal einschreiben und dann kriegt man vielleicht eine Zusage und dann ist es ein Ticket für das nächste Jahr oder wir haben den Nachweis für, keine Ahnung, wofür man ihn dann braucht. Das heißt, wir haben uns beide einfach mal gedacht, okay, wir müssen uns bewerben und dann stand eigentlich für uns fest, dass wir gar nicht so weit weg wollen. Also uns hat es jetzt, ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen und dann dachten wir, okay, warum nicht Lüneburg? Und wir waren mal da und haben uns das angeschaut. Und das ist natürlich auch, wenn man das erste Mal nach Lüneburg kommt, auch sie weiß zu überzeugen, würde ich sagen.
Doch, das weiß sie. Das weiß sie ganz genau.
Und haben dann einfach mal unsere Bewerbung reingeworfen, sind dann beide ins Ausland gegangen und haben dann tatsächlich beide eine Zusage bekommen und haben dann gedacht, egal, dann machen wir es doch. Und also so, es war so ein bisschen Zufall. So hat es uns dann nach Lüneburg gezogen und ich habe es nicht bereut.
Das ist schön. Was ist am Anfang passiert? Wie waren die ersten Jahre?
Aufregend natürlich, wahnsinnig spannend. Und ja, was soll ich sagen? Also ich fand es eine total interessante Zeit und Lüneburg-Werbeblock letztendlich, ne, ist ja auch gut zum Ankommen. Du hast einen Zentralcampus, du hast eine Opening Week, du lernst irgendwie schnell Leute kennen. Das ist alles natürlich groß und neu, aber gleichzeitig auch dann relativ schnell überschaubar und vertraut. So. Und das fand ich irgendwie total cool, dass man die Leute irgendwie ständig wieder getroffen hat, dass man das Gefühl hatte, man konnte sich hier auch sehr schnell einleben und gleichzeitig gibt es ganz viel zu entdecken.
Ja, das können sehr viele, glaube ich, nachvollziehen, die hierher kommen, auch was du über das Ankommen erzählst, weil es dir sehr, sehr einfach gemacht wird, hier anzukommen. Und das gerade, wenn es der erste Schritt ist, irgendwie auszuziehen und seinen eigenen Weg zu gehen, dann empfängt einen diese Stadt manchmal mit sehr offenen Armen. Und das kann sehr, sehr schön sein. Gibt es bestimmte Module und Inhalte, an die du dich erinnerst, wo du denkst, jetzt aus heutiger Sicht besonders auch, da habe ich sehr viel gelernt, da konnte ich was mitnehmen, auch wenn es schon länger zurückliegt?
Ja, ich habe jetzt vorher nochmal in meine Zeugnisse reingeschaut,
um sehr
zu reflektieren, was ich da überhaupt alles belegt habe. Also ich würde sagen, beim Lehramtsstudium waren es insbesondere so die Mathe-Veranstaltung bei Dominik Leis. Die fand ich tatsächlich cool, weil er auch einfach eine coole Person war und da hatte man irgendwie Spaß. Und also das ist ja auch sozusagen bei Lehramt das Besondere, dass Lüneburg sozusagen auf Lehramt für Grund, Hauptreal, also für sozusagen Grundschule und die Sekundarstufe 1 zugeschnitten ist. Ne? Das heißt, du hast nicht den Fall wie in anderen Universitäten, dass es Vollmathematik gibt und du als Mathe-Lehramtsstudi da mit reingeworfen wirst, weil du einfach da einen Schein machen musst. Und deswegen ist es auch immer so, wenn andere hören, ach krass, du hast Mathe studiert. Und so, naja, also das muss ich so ein bisschen relativieren. Das war jetzt wirklich speziell für die Sekundarstufe 1 Mathe zugeschnitten. Aber deswegen auch irgendwie das, was man braucht, wenn man Lehrerin oder Lehrer werden möchte. Und deswegen haben mir da die Veranstaltungen eigentlich viel Spaß gemacht. Und dann im Master jetzt am meisten hängen geblieben ist tatsächlich so die Module aus dem Studiengang Bildungswissenschaften, den es ja leider nicht mehr gibt, wo wir die letzte Kohorte waren. Ich glaube, wir waren 12 oder 13. Das heißt, auch letztendlich eine wahnsinnig luxuriöse Betreuungssituation. Also sowas wie Vorlesungen gibt es gar nicht. Du hast eigentlich immer nur Seminare, manchmal mit anderen Fachrichtungen zusammen. Aber in der Regel waren wir dann irgendwie 12, 13 Leute, die dann mit der Professorin oder mit dem Professor irgendwie gesprochen haben über soziale Ungleichheit, Bildung und soziale Ungleichheit, über wie funktioniert Bildung, wie arbeiten überhaupt Bildungsinstitutionen. Und das ist jetzt gar nicht so ein konkretes Modul, sondern das war sozusagen so die Erfahrung in dem Studiengang, die einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und so das, was man davor im Lehramtsstudium ja doch auch sozusagen praxisorientierter alles hatte, nochmal so kritisch reflektiert hat und dachte, ah, okay. Dann gehe ich parallel ins Lehramtsseminar und denke so, okay, aber das müssen wir doch mal kritisch hinterfragen. Mhm. Also das war irgendwie eine ganz spannende Doppelrolle und ich fand so die Kombination total interessant.
Es hört sich eben auch nach einem sehr breiten Blick an, den man entwickeln kann mit der Zeit. Und vielleicht ist da auch so ein bisschen das, was dazu führt, dass man die ganze Zeit mit anderen Menschen noch in Kontakt ist, dass man andere Fachrichtungen kennenlernen kann. Würdest du sagen, dass dir das aus heutiger Sicht auch weitergeholfen hat in dem Feld, in dem du dich bewegst? Weil ich eben kurz gedacht habe, was wäre gewesen, wenn du jetzt in einer anderen Uni studiert hättest, ganz klassisch Lehramt, wie du dir das vorher auch vorgestellt hast vielleicht, würdest du sagen, dass eben diese Breite dir vielleicht da auch jetzt weitergeholfen hat?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das wollte ich da auch nochmal sagen, so, das war ja auch ein Grund, warum ich dann auch zum Master nirgendwo anders hingegangen bin, weil du letztendlich hier die Möglichkeit hattest, diese beiden Studiengänge zu kombinieren. Und das wäre ja auch nicht ohne weiteres, vielleicht auch schon, aber sozusagen war es jetzt nicht für mich ersichtlich und das war ein niedrigschwelliges Angebot. Und ich glaube, an so einer riesen anonymen Uni, da hätte es niemanden so richtig interessiert, aber hier hat man da eine Lösung gefunden. Also ich musste nur eine Masterarbeit schreiben zum Beispiel. Das ist auch nicht selbstverständlich und macht es dann deutlich leichter. Und ich fand sowohl in dem Studium als auch sozusagen im Studieleben das total interessant, mit anderen Menschen zusammenzukommen. Also in diesem BIWI-Bildungswissenschaften-Studiengang, da waren dann Umweltwissenschaftler, da waren Kulturwissenschaftler, die einfach nochmal aus einer ganz anderen Richtung kommen und einen ganz anderen Blick auf Bildung hatten.
Absolut.
Und auch hier so, ich habe hier relativ viel Ultimate Frisbee gespielt. Da hattest du natürlich auch viel mit Kulturwissenschaftlern und Umweltwissenschaftlern und auch aus anderen Fachrichtungen zu tun. Und das finde ich dann schon interessant. Und das, glaube ich, hat mich auf jeden Fall geprägt, weil du einfach so die eigene Blase auch verlässt und jetzt nicht nur mit Menschen aus deinem eigenen Studiengang, die ja dann doch auch häufig einen ähnlichen Hintergrund oder eine ähnliche Motivation und eine ähnliche Art zu denken dann haben. Deswegen haben sie sich für den Studiengang entschieden. Da denke ich mir auch so den Schwerpunkt, den die Uni dann viel legt, so auf Interdisziplinarität und so. Manchmal denkt man sich so ein bisschen, ja, okay, aber was heißt das denn? Aber sozusagen die Grundidee finde ich total interessant und auch so, dass du immer mehr versuchst, Komplementärstudium letztendlich Leute miteinander zusammenzubringen, die sozusagen jetzt nicht mit Scheuklappen durchs Studium laufen, sondern auch mal nach links und rechts gucken. Das würde ich auf jeden Fall sagen, hat mich positiv geprägt.
War das am Anfang vielleicht trotzdem auch auf eine Art schwierig, mit der Zeit zu merken, den Weg, den die vielen anderen gehen, den gehe ich wahrscheinlich nicht, bezogen auf Lehramt und im Klassenzimmer stehen?
Ja, also genau, du hast es ja schon angesprochen, ich habe sehr lange in Lüneburg gelebt und studiert. Und das sind im Grunde genommen so gefühlt für mich zwei Phasen gewesen. Also ich habe so im Bachelor war das dann sozusagen in der Kohorte. Man hat die gleichen Seminare zusammen gemacht. Das war dann mit meiner damaligen Freundin dann auch nochmal verstärkt, weil wir gemeinsam Grundschullehramt gemacht haben und in die gleichen Themen letztendlich reingegangen sind und ähnliche Freundeskreise hatten. Und dann sozusagen der Prozess, der mich da weggebracht hat, sowohl vom Studium als auch sozusagen dann die Beziehung, die dann irgendwann geendet hat. Und dann sozusagen hat nochmal eine neue Phase angefangen, wo ich viel mehr mit Menschen, die ich jetzt hier zum Beispiel über den Sport kennengelernt habe, verbracht habe. Oder ich habe eine Zeit lang im Mosaik mich engagiert und da auch gelebt, hing dann einfach auch mit viel mehr Menschen von da zusammen, als jetzt mit Leuten aus dem Lehramtsstudium. Da hatte ich echt so im Master immer weniger Anknüpfungspunkte mit denen und war dann ja auch nochmal im Ausland. Dadurch war ich sozusagen auch aus dem Zeitplan und dann würde ich sagen, war so diese zweite Phase eigentlich weniger lehramtsgeprägt.
Gibt es da Tipps, die du hättest für Menschen, die gerade studieren und so ein bisschen merken, ah, ich weiß nicht, ob der Weg, den ich mir vorher mal ausgesucht habe, ob der noch später der richtige sein wird?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, das ist nichts Ungewöhnliches. Und auch im Lehramt sind mir auch viele andere Menschen begegnet, die gezweifelt haben und die irgendwann festgestellt haben, ach Mensch, Schule ist vielleicht doch nichts für mich. Sei es sozusagen von der persönlichen Anlage, ne, so vor der Klasse stehen und so weiter. Aber vielleicht auch viele, die ich jetzt gerade hier so in Lüneburg kennengelernt habe, die dann auch sehr kritisch auf Schule und auf sozusagen die Institution und die Art des Arbeitens und so geblickt haben. Und ich würde ihnen jetzt immer zurufen, so gerade euch braucht es eigentlich in Schule. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, nee, ich möchte einen anderen Weg gehen. Und ich glaube, davon gibt es viele und die finden alle irgendwie einen anderen Weg. Und ich habe ihn ja letztendlich auch gefunden. Da war ein bisschen durch Zufälle geprägt oder weil ich letztendlich diese Treppchen da auch gefunden habe. Aber da gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Also da gibt es ja dann irgendwie Startups, da gibt es NGOs, man kann auch erstmal Lehrerin werden und dann ins niedersächsische Kultusministerium wechseln.
Also, nicht ins Hamburg.
Das geht natürlich auch und sehr gerne. Man kann auch sehr gerne Lehrer werden in Hamburg und Lehrerin werden. Also es gibt, glaube ich, Wege, das Zweifeln ist total normal und ist ja auch irgendwie das Spannende an diesem Prozess. Wenn man sozusagen aus dem Studium so rausgeht, wie man reingegangen ist, dann ist vielleicht auch irgendwas schiefgelaufen.
Voll, also wahrscheinlich so eine Überwindung von Angst und Unsicherheit hin zu so einer Offenheit vielleicht. Ja. Und wahrscheinlich auch eine Form von Flexibilität.
Ich hatte es bei meinen Eltern auch, ne, als ich dann gesagt habe, ich habe eine Idee, ich wechsle mein Studienfach und mache jetzt Sekundarstufe 1. Dann haben sie, okay. Ach so, und ich würde gerne noch den Master machen, Bildungswissenschaften. Ach so, ja, okay, und was willst du damit machen? Ja, das weiß ich auch noch nicht so ganz genau, aber mal schauen. Und das ist ungewöhnlich, glaube ich, noch ungewöhnlicher für den Studiengang als bei anderen Studiengängen, weil die noch stärker letztendlich, Lehramt einfach noch stärker auf einen Beruf hinqualifiziert. Aber auch da ist es möglich, sich noch woanders hinzuentwickeln. Ich habe ja vorhin gesagt, oder am Anfang, es war jetzt nicht so ein disruptives Ereignis, was mich letztendlich von der Schule weggebracht hat, sondern das waren eben Trippelschritte, sage ich mal. Und eins davon war eben auch das Stipendium. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr, wie ich auf die Idee kam, mich umzugucken, aber irgendwann habe ich mir in den Kopf gesetzt, ich gucke mal nach Stipendien. Und dann gibt es so die großen, klassischen, aber irgendwie bin ich auf dieses eine dann aufmerksam geworden, eins der wenigen Lehramtsstipendien, die es tatsächlich gibt.
Fundament.
Genau, von der Telekom-Stiftung. Grüße gehen raus, die letztendlich sich auf Lehramtsberufe, ne, deswegen der Name, die sich mit den MINT-Berufen auseinandersetzen, fokussieren und in der Regel Masterstudierende so über 2 Jahre finanziell und ideell fördern. Und da habe ich tatsächlich reingerutscht. Auch das gibt es jetzt nicht mehr. Ist irgendwie so die Story of my life. Also, dass die ganzen Angebote, die ich jetzt hier anwerbe, alle vorbei sind.
Aber dafür gibt es ganz viele andere Dinge, richtig, die ihr euch anschauen könnt. Also haltet einfach mal die Augen offen und werft euch rein.
Genau, es gibt Möglichkeiten. Und da gab es letztendlich auch dann 2-mal im Jahr Seminare, wo man hinkonnte. Da waren es natürlich dann auch Lehramtsstudierende, die natürlich auch einen starken Fokus auf Schule hatten und auch die Angebote. Aber trotzdem, man war einfach nochmal mit anderen klugen Menschen aus anderen Städten unterwegs. Und das hat ja auch schon ganz viel gebracht. Und dann gab es eben dieses Auslandsprogramm, was sie angeboten haben, wo sie letztendlich Auslandspraktika vermittelt haben, überwiegend nach Osteuropa. Und da habe ich gesagt, ja super, das probiere ich mal aus. Und war dann, ich glaube, knappe 5 Monate in Bukarest in Rumänien an einer Deutschprofilschule, also eine rumänische Regelschule, die allerdings das Ziel hat, vollständig auf Deutsch zu unterrichten.
Spannend.
Und sowohl einen deutschen Bildungsabschluss, den man da machen kann in einem Zweig, aber alle anderen, die nicht diesen Zweig einschlagen, die können zumindest das deutsche Sprachdiplom erwerben. Ich glaube, es ist sogar C2 und sind damit letztendlich auch berechtigt, an einer deutschen Hochschule zu studieren. Das habe ich verknüpft mit meiner Masterarbeit. Ich habe da so eine ethnografische Feldstudie draus gemacht.
Spannend.
Das war
kennen die Kuwis.
Ja, genau. Da habe ich mich inspirieren lassen und das war wahnsinnig spannend. Also das war eine coole Zeit. Ich habe ein bisschen unterrichtet, stand auch ein bisschen vor der Klasse.
Habe ich gesehen.
Genau, aber habe auch viel versucht, Protokolle zu schreiben und Interviews zu führen und habe letztendlich das genutzt, um so einen Forschungsaufenthalt draus zu machen. Und das hat mich auch sehr geprägt, also sowohl der Auslandsaufenthalt als auch die Arbeit an der Masterarbeit.
Ja, das war so dann schon ein bisschen am Ende deines Studiums, kann man sagen.
Genau, ich glaube, es war 2019, ganz knapp vor Corona bin ich wieder zurückgekommen.
Gerade nochmal Glück gehabt.
Genau.
Ja, spannend. Ist es nur Bukarest geworden, weil eben das ganze Stipendium in der Region so aufgebaut worden war? Oder gab es da vorher schon Interesse, was dich irgendwie gelenkt hat? Oder hast du einfach jetzt was komplett Neues kennengelernt, wovon du vorher nie dachtest, es kennenlernen zu können?
Ich glaube eher Letzteres. Es war so dieses, okay, da habe ich jetzt gar keinen Bezug zu. Also es gab auch Budapest, es gab auch irgendwie ein paar Städte in Polen. Da habe ich gedacht, so, okay, Polen ist vielleicht ein bisschen zu nah, auch wenn das wahrscheinlich nicht stimmt und man da auch total spannende Dinge erleben kann. Und dann habe ich es, glaube ich, relativ offen gelassen. Also so nach dem Motto, schlagt mir was vor. Dann hatten sie Bukarest vorgeschlagen und habe ich gesagt, okay, lass es uns probieren.
Richtig schön. Auch einfach das Neue dann kennenzulernen und sich reinzuschmeißen. Und auch da vielleicht ganz gut der Impuls zu wissen, ihr könnt das auch am Ende eures Studiums machen. Weil viele haben so diesen exakten Plan und denken, okay, und dann muss ich am 5., dann muss ich da und dann muss ich da den Auslandsaufenthalt dort. Und ihr könnt auch Dinge miteinander verbinden, Masterarbeiten mit Auslandsaufenthalten verbinden, Bachelorarbeiten mit Auslandsaufenthalten verbinden etc.
Auf jeden Fall. Das hat echt gut geklappt und ist ja auch, glaube ich, also für Lehramt, insbesondere wenn man jetzt eine Sprache hat, ne, dann ist es ja auch nicht unüblich, ins Ausland zu gehen, aber auch alle anderen, für die kann es auch interessant sein. Und da sind ja vielleicht sowas wie, es gibt ja auch noch deutsche Schulen im Ausland, also sind so solche Schulformen vielleicht auch interessant, weil man letztendlich die gleiche Unterrichtssprache hat und dadurch ist es ja auch zugänglich für alle, die, so wie ich jetzt, Mathe und Politik studiert haben.
Worauf hat dich deine Studienzeit vorbereitet?
Worauf sie mich vorbereitet hat. Ich finde, so ein Studium hat die Aufgabe, dich in die Lage zu versetzen, sozusagen dich in neuen Kontexten zurechtzufinden. Also ich finde, es ist weniger die Werkzeuge, die ich bekomme. Das ist ja auch gerade bei Lehramt viel diskutiert. Ne? Es muss praxisnäher sein und man muss uns sagen, was wir machen sollen. Ich finde eigentlich viel interessanter, eine Art zu denken zu lernen. Das ist so das Skillset, das es braucht. Und dann gucke ich, wie eigne ich mir Dinge an? Und das, finde ich, ist so eine Aufgabe von Studium und von dem akademischen Arbeiten. Und natürlich hat man sich inhaltlich mit Dingen auseinandergesetzt. Also es hat mich insofern vorbereitet, als dass ich mich mit Bildung auseinandergesetzt habe und dass ich da einfach ein Basiswissen vielleicht mir angeeignet habe. Aber interessanter finde ich dann eher so das Thema kritisch hinterfragen und auch mir selber Dinge aneignen zu können, wenn es dann erforderlich ist. Weil beim Lehramt, wie soll eine Uni dich auf eine 30-jährige Berufslaufbahn vorbereiten? Ja. Also können sie ja gar nicht. Und auch wenn Lehramt ein Ausbildungsberuf wäre, könnten die das auch nicht. Mhm. Weil du bist gezwungen, dich weiterzuentwickeln. Auch in einem Job wie Lehramt, wo dann Leute denken, da machst du 30 Jahre das Gleiche. Das glaube ich nicht. Mhm. Du musst einen Veränderungswillen mitbekommen und eine Veränderungsbereitschaft. Und die Bereitschaft, dich immer weiterzuentwickeln. Und ich finde, da muss das Studium dich hinentwickeln oder du solltest dich im Optimalfall im Studium dahin entwickeln, dass du veränderungsbereit bist und in die Lage versetzt bist, dich auf sich ändernde Gelegenheiten einzupassen.
Also am Ende vielleicht so eine Zeit, in der unglaublich viel passiert, in der man sich nochmal in unterschiedliche Richtungen entwickelt, wo man am Ende wahrscheinlich nicht davon ausgeht, dass es so passiert, wie man es sich am Anfang vorgestellt hat. Und das ist absolut fair. Das ist sehr in Ordnung. Das ist vollkommen okay.
Ja.
Und da habe ich eben auch nochmal dran gedacht, hast du noch viel Kontakt zu Menschen, mit denen du studiert hast? Und hast du vielleicht auch noch so ein bisschen Kontakt zu Menschen, die jetzt in Klassenzimmern stehen?
Also ich muss sagen, zu Leuten, mit denen ich studiert habe, habe ich eigentlich fast gar keinen Kontakt mehr. Es gibt noch so eine Gruppe von uns, die Bildungswissenschaften studiert haben, aber die ist auch relativ eingeschlafen und zu Lehramtsstudierenden ganz wenig. Aber ich habe Kontakt zu Lehrerinnen und Lehrern, sowohl hier dann eher durch Zufall kennengelernt, aber meine Schwester ist auch Lehrerin und sozusagen so aus dem persönlichen Umfeld kenne ich einige und habe dadurch so ein bisschen, bilde mir einen Einblick in die Praxis zu haben. Aber so aus dem Studium tatsächlich, aus dem direkten Studium wenig. Also sozusagen aus der Zeit in Lüneburg noch einige, aber aus meinen konkreten Studienfächern oder Studiengängen eher wenig.
Unabhängig davon, was am Ende mit diesen Menschen passiert ist und wo sie jetzt stehen, wem würdest du diesen Weg Studium empfehlen und wem vielleicht auch nicht?
Also grundsätzlich Lehramt würde ich allen empfehlen, die drüber nachdenken und Bock drauf haben. Also ich glaube, es ist ein sehr erfüllender Beruf, weil man eben eine ganz direkte Wirksamkeit hat, weil man diesen Umgang mit Menschen hat, weil das wahnsinnig viel Spaß machen kann, auch junge Menschen zu entwickeln oder bei ihrer Entwicklung sie zu begleiten. Deswegen auf jeden Fall, wir brauchen gute Lehrkräfte und wir brauchen auch Lehrkräfte, die kritisch sind. Also ich glaube, es braucht auch gerade die, die mal denken, Mann, das ist doch irgendwie alles, das können wir doch so nicht weitermachen, auch die brauchen wir. Und Bildungswissenschaft ist ja sozusagen nochmal eine speziellere Richtung an alle, die, keine Ahnung, vielleicht auch in die Wissenschaft gehen wollen oder in die Forschung und da weiter sozusagen eine universitäre Karriere anstreben, ist es total interessant. Wenn einen jetzt sowas wie Bildungsverwaltung oder Bildungsadministration interessiert, dann braucht es das jetzt gar nicht unbedingt. Also es gibt auch ein Führungskräfte-Nachwuchsprogramm der Stadt, wo du letztendlich auch mit anderen Studiengängen reinkommst und du gar nicht so stark fachlich qualifiziert sein musst, sondern eher ein bestimmtes Skillset mitbringst, ne? Worüber wir eben auch gesprochen haben. Welche Kompetenzen bringst du mit und weniger welche Studienrichtung, weil das interessiert dann ja auch irgendwann keinen mehr. Also kann man sich so ein bisschen aussuchen, was davon einen interessiert. Aber ich glaube, dass alles interessant sein kann und alles total viel Spaß macht und es hängt dann persönlich davon ab. Wie gesagt, so für mich war sozusagen Schule dann irgendwann keine Option mehr und ich bin total froh, dass ich dann da einen anderen Weg einschlagen konnte.
Ja, voll, der ja trotzdem immer noch diese Wirksamkeit mit sich bringt. Natürlich, wie du schon sagst, nicht die direkte, die du jetzt im Lehrerzimmer hast, dadurch, dass du mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt bist, mit anderen Menschen in Kontakt bist, aber die eben diese Verantwortung trägt, all das irgendwie steuern zu können und in die Wege leiten zu können und auch machbar werden lässt. Also super spannend.
Genau, und da ist man, wie gesagt, ein Teil von. Ne? Also wir sind immer dann nur ein Teil von, aber wir denken in großen Organisationen oder es sind letztendlich auch Dickschiffe. Und auch da braucht es junge, engagierte Menschen, die auch Dinge kritisch hinterfragen. Also es ist ja dann häufig so, dass man sagt, oh nee, Behörde kann ich mir nicht vorstellen oder Verwaltung klingt ja schon so, dass es nichts für mich ist. Aber vielleicht auch mal drüber nachdenken, weil auch da gibt es einfach Möglichkeiten, Impulse zu setzen.
Das ist toll. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für diesen Einblick in diese Studienzeit. Und ich würde die jetzt gern so mit ein paar abschließenden Fragen noch mal so kurz abrunden. Was hat in den letzten Jahren eigentlich schließlich dazu geführt, dass du an dem Punkt stehst, an dem du heute stehst? Was ist da passiert?
Es war meine Schwester, die seit der Grundschule Lehrerin werden wollte, die mich, glaube ich, auch in die Richtung beeinflusst hat.
Grüße gehen raus an die Schwester.
Die Entscheidung fürs Lehramt war es natürlich. Der Zufall, der mich nach Lüneburg gebracht hat und dann, glaube ich, die Möglichkeit sozusagen innerhalb meines Studiums nachzujustieren. Also die Flexibilität zu haben, das Unterrichtsfach zu wechseln, die Schulstufe letztendlich zu wechseln, Bildungswissenschaften dazuzunehmen. Das Stipendium war es auf jeden Fall. Und dann auch die Menschen drumherum, die man hier kennengelernt hat, mit denen man irgendwie in Lüneburg zusammen eine gute Zeit hatte, die einen auch letztendlich geprägt haben und auch dazu geführt haben, dass man die Dinge anders gesehen hat. Und dann auch die Zeit jetzt hier in der Elternzeitvertretung in dem wissenschaftlichen Forschungsprojekt, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, Forschung ist auch total spannend, war für mich auch eine Option, aber das ist auch ein spezieller Betrieb und auch den muss man wollen und da muss man auch bereit sein einzusteigen und da muss es natürlich auch passen und man muss irgendwie eine Stelle finden und alles auch nicht so leicht. Aber auch die Erfahrung war wertvoll, weil ich dann gesagt habe, okay, Schule ist es nicht, Forschung wahrscheinlich auch nicht, was dann? Und dann sind es Zufälle und Timing. Eine Sache habe ich noch unterschlagen, meine damalige Chefin hat auch in Lüneburg studiert. Und
das ist natürlich spannend.
Hier auch promoviert. Hatte hier mal bei so einer Veranstaltung teilgenommen, auch so ein Karriereformat, wo sie letztendlich auch ihren Werdegang berichtet hat. Das richtete sich eher an Menschen, die gerade promovieren möchten oder promovieren und sozusagen, wo geht's danach hin? Also sozusagen ein ähnliches Format. Und da hatte ich, weil ich damals noch drüber nachdachte, zu promovieren, teilgenommen und habe letztendlich sie gesehen und sie hatte dann erzählt und dann war es Zufall, dass Monate später die Stelle ausgeschrieben wurde, ich ihren Namen gelesen habe und dachte, ach, da rufe ich doch mal an. Der habe ich doch damals eine Frage gestellt. Also es sind auch solche Zufälle. Aber ich glaube, wenn du mit offenen Augen unterwegs bist und einfach so bereit bist, die Fenster zu sehen, die links und rechts offen sind, dann ergeben sich auch viele Möglichkeiten. Aber es braucht dafür auch so eine Bereitschaft, nach links und rechts zu gucken.
Wir haben am Anfang schon mal kurz so ein bisschen den Blick in die Zukunft gerichtet und ich würde das gerne nochmal auf persönlicher Ebene so ein bisschen tun. Falls du eine Form von Bucketlist führen solltest, welche drei Punkte stehen da sowohl persönlich als auch vielleicht so ein bisschen beruflich?
Ich führe keine.
Du führst keine, das ist auch fair.
Also ich hatte es ja sozusagen beruflich vorhin schon mal angedeutet, ich habe da jetzt keinen Karriereplan. Und wenn ich ihn am Anfang gehabt hätte, dann hätte der auch nicht so ausgesehen.
Das ist wahrscheinlich auch das Ding mit Bucketlists.
Ja, ich meine, dafür sind sie auch da, dass man letztendlich Pläne überschreibt. Aber sozusagen so die letzten 3,5 Jahre haben mir auch gezeigt, dass es einfach ganz schwer planbar ist. Mhm. Also da sind jetzt auch in der Zeit, in der ich letztendlich in der Schulbehörde bin, Dinge passiert, so die hätte ich jetzt nicht planen können. Und da hatte ich auch nur bedingt selber Einfluss drauf. Und das sind dann irgendwie so Gelegenheitsfenster, die sich aufgetan haben. Und dann die Frage, ist man bereit, sozusagen sie zu nutzen oder nicht? Deswegen denke ich mir, ach, es ist total spannend, es macht wahnsinnig viel Spaß und ich gucke mal, was noch kommt. Also es ist eher so eine Bereitschaft, naja, ich schaue mal, was für Möglichkeiten sich da noch ergeben in der nächsten Zeit. Vor dem Hintergrund, dass man letztendlich bei so einem großen Arbeitgeber auch ein riesen inhaltliches Spektrum hat, wo man sich auch noch hinentwickeln könnte, auch weg von Bildung. Mhm. Ne, auch das.
Ja, auch das hast du eben schon anklingen.
Würde ich noch nicht ausschließen. Ja, und privat, ich lebe in Hamburg, fühle mich da sehr wohl, lebe da mit meiner Freundin zusammen. Grüße gehen raus.
Grüße. Das ist eine Grußsendung.
Genau, und man muss es ja nutzen. Und ich würde sagen, da gucken wir auch, wo es uns hinzieht. Also auch da kein 5-Jahres-Plan, sondern wir lassen uns da ein bisschen treiben und sind gespannt.
Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Ja, super, Felix. Vielen, vielen Dank. Ich würde dir jetzt noch gern die Möglichkeit geben, falls du Tipps hast an unsere ZuhörerInnen oder irgendetwas, was du ihnen gern mitgeben möchtest, dann ist das jetzt hier deine Chance.
Ich habe das ja schon immer wieder missbraucht, um so kleine Werbeblöcke reinzuschieben. Also was ich ihnen auf den Weg geben würde. Also ich würde sagen, Zweifel sind erlaubt und erwünscht. Niemand kann irgendwie sagen, womit er sich die nächsten 40 Jahre beschäftigen möchte oder wie lange wir auch immer arbeiten müssen. Nutzt die Gelegenheiten, die es gibt. Also, keine Ahnung, Studiengänge zu wechseln, irgendwie mal nach links und rechts zu schauen, mit anderen Menschen zu sprechen, andere Kurse zu belegen, auch wenn man dafür keine CPs bekommt, kann auch total interessant sein. dann finde ich es wahnsinnig spannend, während des Studiums irgendwas zu machen. Also sei es irgendwie an der Uni als SHK zu arbeiten, außerhalb Jobs zu machen. Also alles, was irgendwie auch so abseits vom Studium noch passiert, glaube ich, bereichert das eigene Portfolio und sorgt dafür, dass man irgendwie nochmal andere Dinge lernt. Und daraus ergeben sich ja auch Dinge. Also daraus ergibt sich vielleicht auch der erste richtige Job nach dem Studium. Auch da, glaube ich, kann der Weg in den ersten Job ganz unterschiedlich verlaufen. Und der ist dann nicht so, ich habe jetzt meine Abschlussarbeit abgegeben und jetzt gucke ich mal, was für Stellen auf mich warten.
Schauen wir mal, was jetzt passiert.
Je höher die Ansprüche, desto schwerer könnte das dann auch werden, den Traumjob zu finden, der dann gerade zur Verfügung steht und auf mich gewartet hat. Also ich glaube, frühzeitig mal Möglichkeiten zu gucken, Fäden aufzunehmen, ist gar nicht so schlecht. Und dann vielleicht nimmt das auch ein bisschen den Druck. Ist es auch Timing und Zufällen geschuldet? Ne? Also das liegt dann nicht immer nur an einem selbst, dass es da nicht direkt klappt oder dass man nicht den Traumjob findet. Aber ich glaube, wenn man die Augen offen hält, kann es sein. Und dann muss es vielleicht auch nicht der erste Traumjob sein, sondern dann kann man auch gucken, wie man sich da weiterentwickelt. Also ich glaube, dieser Sprung von Job zu Job ist immer leichter als von Studium zu Job. Also von daher keine falsche Scheu.
Ja, wunderbar. Dann ist das ein Appell an euch da draußen, ein bisschen offen durch die Gegend zu schauen und flexibel zu sein und eure Wege zu finden, ohne Angst zu haben. Das ist super, super schön. Vielen Dank.
Danke auch. Vielen Dank für das Gespräch. Und ja, wenn es Fragen gibt, fragt gerne. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das ist toll. Wir verlinken euch auf jeden Fall alles, was ihr nachschauen könnt. Wir verlinken euch Artikel und Websites und Möglichkeiten. Das heißt, ihr könnt jetzt direkt danach im Anschluss euch ein bisschen durch die Gegend klicken und schauen, ob ihr coole Angebote findet, die was für euch sein könnten. Und ja, Felix, ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft und das, was da kommt und bin gespannt, was wir da so beobachten können.
Vielen Dank ebenso und allen viel Spaß, die es jetzt nach Lüneburg zieht und die hier eine hoffentlich schöne Studienerfahrung haben.
Absolut. Vielen Dank, Felix, für das tolle Gespräch und alles Gute für deine weitere Zukunft. Das war's für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt es zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es gute Podcasts gibt. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige GästInnen habt, besonders im Bereich Bildungswissenschaften, dann freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Genauso, wie wir schon der nächsten Episode entgegenfiebern, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.